herzlich willkommen bei Alles Liebe Erika, dem etwas anderen Leadership-Podcast. Bei mir geht es um Selbstliebe, Klarheit, Energie, Freude und Erfolg. Denn Führung beginnt bei dir. So wie du dich führst, führst du auch andere. Ich freue mich, dass du hier bist. Lass dich ein, versuch ganz viel Neues und hab Spaß dabei. Hallihallo und einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann du meinen Podcast hörst. Heute wieder ganz ein besonderer Podcast. Ich habe eine ganz, ganz tolle Frau als Gast dabei, eine extrem erfahrene Journalistin, seit März 2024 Herausgeberin des Kuriers. Davor war sie viele Jahre auch im Kurier tätig. Sie war auch bei der Tiroler Tageszeitung, die erste Frau in der Top-Position, hat 15 Jahre Innenpolitik gemacht beim Standard, hat auch eine eigene Interviewserie Salon Salomon im Sonntagskurier. Sie haben auch einen eigenen Podcast. Also ich freue mich riesig, dass Sie sich heute Zeit nehmen. Dr. Martina Salomon.
Hallo.
Herzlich willkommen. Ich freue mich ja immer, wenn ich coole Frauen habe. Und ich muss sagen, dass ich Sie vor kurzem erst kennengelernt habe bei einem Panel. Das war das Happy Business Festival und ich habe sie gesehen und die Aussagen, die sie gemacht haben, habe ich mir gedacht, die gefällt mir, die ist cool. Also nämlich mutig und ermutigend und einladend, wirklich. Also dort waren viele Frauen und wirklich, also man hat gemerkt, ihnen sind Frauen auch extrem wichtig, die zu unterstützen und zu stärken. Und ich habe mich im Vorfeld ein bisschen umgehört, was so Menschen über sie denken. Und ich habe zwei Rückmeldungen, die ich gern zusammenfassen möchte. Das eine ist, und ich habe gefragt, was schätzen Sie an Martina Salomon? Sie ist stark, mutig, überhaupt nicht wehleidig und geht unbeirrt ihren Weg. Ein großes Vorbild, weil sie Querschüssen einfach ausweicht und sich nicht verunsichern lässt. Das war das eine. Und das andere, was ich auch ganz toll fand, sehr engagiert, setzt sich für uns Frauen ein, wirkt sehr professionell und intelligent. Man spürt ihre Praxiserfahrung und Weisheit, interessiert und sehr freundlich, sehr elegant, bewahrt immer Haltung, auch wenn sie öfter einstecken muss und ein großes Vorbild.
Boah, wie nett. Fühle mich geschmeichelt.
Ja, und das freut mich, weil das war auch wirklich der erste Eindruck, den ich von Ihnen hatte. Und in meinem Podcast geht es um Führung, Selbstführung, Führung von Menschen, von Mitarbeitenden. Und das ist ja auch in Ihrer Branche sicher nicht immer einfach. Was hat Sie dazu inspiriert, diesen Weg überhaupt einzuschlagen, nämlich wirklich an der Spitze auch eines Unternehmens zu stehen und andere zu begleiten?
Also erstens bin ich eine Vollblutjournalistin und wollte schon mit 14 Journalistin sein. In unserer Branche ist es eigentlich meistens so, dass die Leute, die gut schreiben können, die gut Geschichten aufreißen können, dann weiterziehen in der Hierarchie, was durchaus nicht immer gut ausgehen muss, weil man ja eine Führungsposition ist was anderes, als wenn man eine gute Geschichte schreiben kann. Insofern ist man dann schon auch eine, also war ich auch eine Lernende. Ich habe keine Führungskräfteausbildung gemacht. Hätte ich vielleicht manchmal gebraucht, wäre nicht so schlecht gewesen. Und habe mich quasi so emporgehandelt. Ich war immer sehr aufstiegsorientiert, muss ich schon sagen. Trotzdem ist mir das erste Angebot mehr oder weniger passiert, waren meine Kinder noch relativ klein und ich habe sie in einem ersten Reflex auch abgelehnt, muss ich sagen, typisch Frau. Mhm. Und habe mich dann selbst evaluiert, damals war ich noch im Standard Politikredakteurin und habe mir dann gedacht, ja, warum eigentlich nicht, ich glaube, ich kann das. Und Gott sei Dank kam das Angebot, was natürlich ein Weltwunder war, das gleiche Angebot ein Jahr später noch einmal, nämlich Politikchefin der Presse zu werden, weil mein Vorgänger dort wieder davongegangen ist. Und da habe ich dann überhaupt nicht mehr gezögert, Ja zu sagen.
Toll. Und wie war das erste oder das zweite Jahr? Weil, so wie Sie sagen, also das ist ja immer noch in Organisationen, dass der die beste Expertin zur Führungskraft genannt wird und die teilweise gar kein Interesse oder auch vielleicht kein Können haben, Menschen zu führen. Wie haben Sie da die ersten 1, 2, 3 Jahre erlebt? Also wie haben Sie es geschafft, da die Menschen auch gut abzuholen und mitzunehmen?
Na, ich war schon immer eine quasi kameradschaftliche, vielleicht manchmal sogar ein bisschen zu kumpelhafte Person. War irrsinnig fleißig. Das ist bei Frauen natürlich oft der Fall, dass man glaubt, man ist fleißig und dann steigt man auf. Das ist natürlich normalerweise nicht automatisch
und der Fall.
Und wird gesehen.
Ja. Entdeckt.
Genau, also man muss schon auch klingeln. Wahrscheinlich habe ich schon noch ein bisschen geklingelt und gesagt, was ich gut kann. Ich habe nie eine Coach gehabt, aber ich habe einen sehr tollen Ehemann, der auch aus der Branche ist, 6 Jahre älter als ich war und ist, und der mich schon auch ein bisschen begleitet hat in dieser ganzen und mir sehr viel Feedback gegeben hat. Also ich bin schon, oft habe ich die Geschichten und Probleme, die ich im Büro zu lösen hatte, mit heimgenommen, und er war mein Counterpart. Also, und er hat mich auch oft irgendwie, wenn ich an der Decke gepickt bin, wieder runtergeholt von der Palme und gesagt, aber es ist ja eh nicht so schlimm und reg dich wieder ab, was nicht so schlecht ist. Also man braucht, glaube ich, schon ab und zu, also wenn man gerade in so eine Führungsfunktion so hineingestoßen wird, jemanden, mit dem man darüber sprechen kann und der einen auch ab und zu ein bisschen beruhigt. Und die Branche, die Medienbranche ist ja auch eine ganz spezielle, die ist sehr unhierarchisch. Das heißt, um auch quasi eine Befehlskette, das klingt jetzt irgendwie wie beim Militär, das ist natürlich in den Medien nicht, aber damit auch alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt, braucht man schon eine natürliche Autorität. Ich denke, ich hatte das meistens. Aber ich glaube, ich habe mich bemüht, ein Vorbild zu sein. Ich habe mich bemüht, kameradschaftlich zu sein. Aber wenn es darauf ankommt, dann schon auch eine Entscheidung zu fällen. Weil das ist natürlich dann auch eine Führungsschwäche, wenn man sagt, ich bin so der nette Kumpel von nebenan, aber fällen nie Entscheidungen, wie von allen geliebt werden. Also das kann man sich natürlich in Führungsfunktionen schon abschminken, dass man von allen immer geliebt wird. Und so wirklich hart ist es erst geworden, muss ich sagen, dann wie ich, also ich bin dann weitergezogen als stellvertretende Chefredakteurin in die Kurierredaktion, war 8 Jahre lang stellvertretende Chefredakteurin, habe dann auch das Wirtschaftsressort übernommen, also nochmal auch ein neues Tor inhaltlich aufgestoßen. Und dann bin ich Chefredakteurin geworden und da war ich dann schon sehr überrascht, muss ich sagen, was für ein Sexismus noch immer herrscht im Land. Habe ich nicht erwartet, weil bis dahin war ich jahrzehntelang Journalistin, in vielen also bis dahin war ich eigentlich schon fast 2 Jahrzehnte auch in Führungsfunktionen. Und dass da plötzlich so ein riesiges Theater war, da war ich schon sehr überrascht, muss ich sagen. Habe mich auch fast ein bisschen geschockt am Beginn. War auch ein bisschen geschuldet, meine Vorgänger, der sehr ungern gegangen ist und irgendwie natürlich mir jetzt den Weg nicht geebnet hat, sondern im Gegenteil ordentliche Steine auch in den Weg gelegt hat. Und da habe ich dann schon auch wieder neu lernen müssen. Also, dass man sich verteidigt, dass man eine Teflonschicht braucht, gerade als Frau. Die hatte ich Gott sei Dank eh. Aber dass man sich dann nicht nur alles gefallen lässt in Ruhe und sie denkt, ja, das prallt an mir ab, sondern sich dann auch wehrt. Und ich habe also bei Social Media dann begonnen, auch nach dem neuen Hass im Netz Gesetz auch Leute zu klagen und habe auch immer gewonnen. Das war schon auch ein wichtiger Schritt dann noch, dass man dann irgendwann mal sagt, hallo, also es gibt auch Grenzen und man kann nicht alles jeden an den Kopf werfen. Das Netz ist auch kein rechtsfreier Raum.
Ja, also sicher nicht leicht, aber ich glaube, ich bin bei Ihnen, wie wichtig das ist, diese Zeichen zu setzen, egal ob das ist in Richtung Hass, in Ihre Richtung, aber auch genauso bei Mitarbeitenden. Ja, also klar, eben wie Sie sagen, ich muss Entscheidungen treffen, auch wenn die unpopulär sind, auch wenn die nicht alle großartig finden, aber am Ende des Tages verantworten Sie die Ergebnisse und müssen auch dahinter stehen können. Genau. Ich möchte noch mal kurz auf den Sexismus zurückkommen. Wie haben Sie den erlebt? Weil ich glaube, das ist also auch heute noch ein massives Thema.
Das ist schon wirklich noch immer ein massives Thema. Also ich habe es erlebt, dass Frauen einerseits klein gemacht werden. Also quasi, die hängt ja sicher, das ist, also dass die den Job gekriegt hat, kann nur sein, weil es die Marionette irgendwelcher mächtigen Männer ist, auf der einen Seite. Andererseits ist sie die manipulative Hexe, die alle in eine Richtung drängen will. Also da ist natürlich
ich
auch
ein gerade schockiert.
Ja. Also ich habe, also geh heim, kochen waren noch die freundlicheren Sachen und sagen, ich habe ganz, ganz arge Sachen erlebt. Wirklich, also Sachen, wo ich mir dachte, das glaube ich jetzt nicht, dass das irgendwer wirklich schreibt. Und da habe ich dann aber irgendwie auch das Spiel umgedreht. Bei einer Sache, wo ich, die kann ich gar nicht wiederholen, weil das einfach so absolut arge unterste Schublade war. Das will ich auch den Zuhörern hier nicht zumuten, den Zuhörerinnen. Zuerst einmal habe ich das Ganze auf Facebook und Twitter gestellt. Dann bin ich fast gesperrt worden von den Plattformen, aber nicht wegen dieser unglaublichen Schimpfworte drinnen, sondern weil es ein Datenschutzverstoß war, weil ich die Fake-Adresse veröffentlicht habe. Und ich habe geschrieben, sind Dinge, die einer Frau in einer Top-Position passieren, das ist eigentlich unglaublich. Dann ist das viral gegangen. Und dadurch habe ich dann innerhalb von 2 Tagen den anonymen Verursacher gefunden, der sich hinter einer Frauenadresse versteckt hat. Das war natürlich dann, und wir haben darüber eine große Geschichte auch gemacht, um quasi Hass im Netz auch öffentlich zu machen. War nicht so schlecht, ja, hoffentlich auch ein bisschen zum Bewusstsein beigetragen, aber braucht schon eine recht harte Haut. Und Stadtfrosch, die harmloseren Sachen sind halt, dass Stadtfrauschef, Redakteurin schreiben, Frauschef, Sekretärin oder so Sachen halt. Oder den Namen verballen wollen und Dinge, die, wo ich dann, ich habe immer auch depperten Mailschreibern immer zurückgeschrieben und auch immer wieder die Frage gestellt, würdest du einem männlichen Chefredakteur auch so ein Mail schreiben? Das glaube ich nämlich nicht.
Also ich war jetzt gerade sprachlos. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ich saß mit offenem Mund da, weil, also ich, ja, wir kennen das alle, diese Abwertungen nicht, aber es ist wirklich oft unterste Schublade, wo einem wirklich die Worte fehlen. Ja. Und wo man erst einmal, glaube ich, aus dem Schock rauskommen muss, genau. Um dann wieder handlungsfähig sein zu können, um dann auch dem was entgegenzustellen. Ja,
also ja, ich glaube, es ist schon auch wichtig, dem was entgegenzustellen und sich es nicht nur schweigend gefallen. Also am Anfang meiner Chefredakteurszeit habe ich mir gedacht, ich lasse es mir mal schweigend gefallen und ignoriere es, aber das ist, glaube ich, gar nicht gut.
Nein, das glaube ich auch nicht. Also das erlebe ich auch in Organisationen, wo Top-Führungskräfte, egal weiblich oder männlich sind, wenn die angeschossen werden, es ist unfair, es ist einfach despektierlich, dann muss ich da auch was tun. Ja?
Genau.
Nämlich auch in Richtung Respektanz meiner Mitarbeitenden, nicht? Wenn die das Gefühl haben, er oder sie lässt sich alles gefallen. Es zahlt ja auch in ihre Glaubwürdigkeit ein. Ja. Ne? Das ist ja nicht so gesund.
Ja, also insofern war schon eine harte Zeit am Beginn der Schule.
Ja. Wie geht es Ihnen jetzt?
Jetzt habe ich mich noch einmal transformiert. Also das Schöne an meiner Karriere ist ja, dass ich mich immer alle paar Jahre auch wieder neu erfunden habe. Was, finde ich, auch wichtig ist, um den Spaß auch weiterhin zu haben. Ich bin jetzt Kurier-Herausgeberin, bin also für strategische Ausrichtung, für Inhaltliches zuständig, aber nicht mehr für Operatives. Ich bin ein bisschen ein Missing Link zwischen Geschäftsführung und Chefredaktion, also kümmere mich auch um Kunden und auch ein bisschen um Geschäftsmodelle neue. Kann wieder mehr schreiben, habe eine Interviewserie mit Salon Salomon und meine Leitartikel, die ich sowieso immer hatte, für die habe ich jetzt auch mehr Zeit. Nicht so schlecht.
Schön. Und Sie haben vor kurzem auch ein weiteres Kochbuch rausgebracht.
Genau, ich habe ein Koch- und Interviewbuch herausgebracht. Ich habe schon einmal, ich bin privat eine leidenschaftliche Köchin und Gastgeberin und habe schon vor 8 Jahren, also na, schon fast schon länger wahrscheinlich, ein Koch- und Kolumnenbuch herausgegeben. Das hätte ich als Chefredakteurin nicht gemacht, muss ich schon sagen, weil Kochen ist natürlich immer gefährlich. Aber bei einem Mann ist es super, bei einer Frau ist es eher so, oje, die soll bitte heimat, wieder, wenn sie eine andere Meinung hat. Aber jetzt habe ich wieder die Freiheit gehabt, das zu machen. Habe wieder meine neuesten Rezepte kombiniert mit meinen interessantesten Gesprächspartnern und habe denen jeweils Rezepte auch zugeordnet, durchaus humorvoll.
Das finde ich großartig, großartig. Das ist nämlich auch schon meine nächste Frage, weil Sie sind eben diese leidenschaftliche Köchin und das zieht sich ja durch, also auch in Ihrer Arbeit. Jetzt ist es so, dass meine Hörer und Hörerinnen ja immer gern Kochrezept auch hätten. Ja, also sag mir 3 Dinge und dann bin ich eine erfolgreiche Führungskraft. Oder was soll ich vermeiden, um mit Krisen leichter umzugehen oder wie auch immer. Also Sie als erfahrene Köchin und als super erfahrene Führungskraft. Wenn ich Sie jetzt schon, ich frage Sie am Ende sicher noch einmal, aber wenn ich Sie jetzt schon einmal so frage, was wären 3 so Zutaten, die Führung unterstützt, damit sie auch längerfristig wirkungsvoll ist?
Also ich würde sagen, Wissen, also man muss wirklich gut sein im Job. Also man muss das Handwerk beherrschen. Man muss eine natürliche Autorität haben, damit alle wissen, wo es lang geht. Und man muss dazu aber auch eine Empathie haben. Also um das Team gut leiten zu können, muss man Verständnis für die Leute haben und die Leute auch mögen.
Ja, ah, mein Gott, muss ich überall gleich nachhaken. Also beim letzten Punkt, ja, man muss Menschen mögen. Ich sage das immer, Führung ist wirklich für mich einer der anspruchsvollsten Positionen einerseits. Und so wie Sie sagen, die fachliche Kompetenz muss da sein. Das muss so das Eintrittsticket sein, um auf dieser Liga mitspielen zu können. Ja. Was aber den Unterschied macht, da bin ich total bei Ihnen, ist die natürliche Autorität und Empathie. Das heißt wirklich auch, mich in die anderen ein bisschen einfühlen können, eine gute Zuhörerin zu sein, was man ja über Sie sagt, Interesse haben. Natürliche Autorität, was ist das für Sie?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Mannschaft und Frauschaft weiß, wohin es gehen soll. Also schon klare Ziele setzen, auch immer klar kommunizieren, wohin es gehen soll, auch schmerzhafte Dinge klar kommunizieren. Es hat keinen Sinn, jeden immer nur freundlich, zustimmend Feedback zu geben, auch ab und zu mal sagen, wenn einem was stört und Feedback geben, was man besser machen könnte. Also ich glaube einfach, Klarheit ist schon auch ganz wichtig für eine Führungsfunktion.
Ich habe sogar beim Kurier schon mal einen Artikel geschrieben über Klarheit vor Harmonie, weil mir das auch ein
Ja,
großes
ja,
Anliegen
ja,
ist.
ist
Ja,
gut, ja.
großes Anliegen. Also diese drei Zutaten, das Handwerk, die natürliche Autorität und Empathie. Was bedeutet in dem Fall dann auch wirkungsvolle Führung im Journalismus? Das ist ein Feld, das mir, also obwohl ich es unter anderem auch studiert habe, also trotzdem nicht so zugänglich ist. Wie verändert sich Führung da auch angesichts der digitalen Transformation und der künstlichen Intelligenz?
Ich glaube, die Führung selber verändert sich dadurch nicht, auch wenn sich unsere Branche gerade fundamental verändert. Wir sind natürlich unter einem ganz hohen Druck, auch wirtschaftlichen Druck. Also unser Hauptdruck ist, dass unsere Geschäftsmodelle schwinden, weil die Leute nicht mehr für Journalismus bereit sind zu zahlen und die Inserenten auch natürlich als Seismograf der Wirtschaftskrise einknicken und auch die Regierung weniger für Regierungsinserate ausgibt. Da ist eine Trendwende natürlich spürbar. Und wir müssen jetzt einen wirklich großen Transformationsprozess machen. Und das ist natürlich auch wieder eine Chef- und Chefinnenaufgabe, dass wir erstens neue Geschäftsmodelle finden, alle mitnehmen, alle schulen auf die neuen Möglichkeiten, die es gibt, die ja auch gut sind, weil sie uns, also KI wird uns entlasten von Routinearbeit. Und wird uns hoffentlich mehr Zeit geben, um wieder ernsthaft die Recherche zu machen. Und diese KI-Prozesse, die dazu führen, dass das ganze Social-Media-Netz geflutet wird von Deepfakes, ist ja wieder eine Chance für den Journalismus, dass man sagt, wir sind die, die sauber recherchieren, wir sind die, die bürgen dafür, dass die Quellen in Ordnung sind und wir sind die, wo man eigentlich schon sicher sein kann, dass wir dafür stehen, dass wir die Wahrheit schreiben. Also wir bemühen uns jeden Tag darum, die Wahrheit zu finden und zu schreiben.
Also ich bin bei Ihnen, ich glaube, dass das Handwerk wieder dazu gewinnt. Also auch, ich sage immer, the future of leadership is human. Ich glaube, also diese menschlichen Qualitäten wird künstliche Intelligenz nicht übernehmen können, obwohl, so wie Sie sagen, künftig müssen Führungskräfte Maschinen und Menschen steuern. Also dieses agentic Leadership, also Agenten und menschliche Ressourcen.
Aber die Brands werden noch wichtiger, also die
Ja.
Marken, also gerade im Journalismus. Der Journalismus hat immer schon gelebt von starken Marken, aber jetzt, wo quasi KI generiert ganz viel sowieso überall rund um uns ist, sind die herausragenden Marken, die uns vielleicht auch sagen, wo es lang gehen soll und die richtige Analyse haben und die uns sagen können, welche Veranlagungstipps sie haben und wie es mit Trump so weitergehen könnte und ob Gaza jemals seine Lösung gibt. Das sind quasi journalistische Leuchttürme noch wichtiger als früher.
Ja, das glaube ich auch. Also ich erlebe es selber, weil also ich bin viel auf sozialen Medien, um mich schlau zu machen sozusagen. Und dieses wirklich so, ich sage es jetzt, Ansprechpartner zu finden, die glaubwürdig sind, denen ich vertrauen kann, die niveauvoll recherchieren und wirklich Top-Qualität liefern, ich glaube, dass das wirklich immer wichtiger ist. Ja.
Glaube ich auch, ja.
Jetzt sagen Sie, Sie gehen durch einen Transformationsprozess. Was steht da an? Was sind so die wichtigsten Punkte, die Sie gerade auch als Herausgeberin beschäftigen oder sie vielleicht manchmal sogar ein bisschen wach halten oder
Naja, das Problem ist schon, dass durch die KI-generierten Zusammenfassungen auf Google zum Beispiel, sinkt unsere Reichweite, weil die Leute nicht mehr hineinklicken in unsere Artikel, weil die Quellen nicht mehr angegeben werden, sondern eine künstlich generierte Zusammenfassung. Es kostet uns jetzt alle klassischen Medienhäuser wahnsinnige Reichweite. Also das ist ein Ding, das uns beschäftigt. Wie können wir wieder Reichweite gewinnen? Wie können wir Geschäftsmodelle entwickeln, die vielleicht auch gar nicht Journalismus sind, um den Journalismus finanzieren zu können? Wie können wir die Jungen gewinnen, die auf TikTok irgendwelchen Influencern folgen? Aber nicht mehr den klassischen Medienhäusern. Das ist schon eine sehr, sehr komplexe Aufgabe. Wir haben jetzt alle riesige Sparpakete. Das beschäftigt uns natürlich sehr. Auch als Chefredakteurin habe ich eine Menge Leute, haben wir uns trennen müssen. Und das ist natürlich dann schon eine große Challenge, finde ich, die mir schlaflose Nächte gekostet hat, weil man ja weiß, die haben auch Familie und die sind über 50. Kriegen die wieder einen Job? Gott sei Dank ich habe so ein bisschen beobachtet, versucht auch die Leute zu unterstützen, dann auch nachher noch, haben eigentlich die Leute dann schon wieder ganz gute Jobs gekriegt. Gott sei Dank, ja.
Ja, das ist immer das Schwierigste, bei Führung eben Menschen auch ziehen zu lassen. Gerade wenn man weiß, dass die super sind, aber dass sich die Rahmenbedingungen oder dass sich
Ja.
strukturell gerade verändert, dass sich es nicht mehr ausgeht in der
Genau, ja.
Dimension. Das heißt aber, wenn ich Ihnen zuhöre, diese Transformation braucht wirklich enorme Innovationskraft, Kreativität, über den Tellerrand schauen, neue, wie Sie sagen, vielleicht Formate zu erschaffen,
Genau.
die bis jetzt noch gar nicht da waren, die aber unsere Sichtbarkeit erhöhen, dadurch wieder unsere Reichweite stärken.
Genau so ist es. Also wir sind ein 360-Grad-Medienhaus. Wir haben natürlich schon viel, viel mehr als die Zeitung, die noch immer natürlich im Herzen vieler Leute ist und um 5 Uhr davor vor der Tür liegen muss.
Ja.
Wenn sie das nicht tut, dann sind die Menschen krank, was ich verstehe. Aber wir haben online natürlich schon lange, wir haben wahnsinnig gute Podcasts. Podcast boomen zum Beispiel. Wir machen Events. Wir machen zum Beispiel, wir haben einen der besten Podcasts Österreichs eigentlich, die dunklen Spuren, also wo ungelöste Kriminalfälle, so wie früher Aktenzeichen XY, sehr penibel recherchiert werden, also mit der Familie, mit der Umgebung, vielleicht mit den Unternehmen, wo die Verschwundenen zum Beispiel waren. Und wir sind jetzt live gegangen und wir haben mit einem, da kommen 1000 Leute, um sich das anzuhören, wenn zwei Journalisten auf der Bühne diesen Fall erklären. Das ist
Toll,
wirklich
toll.
unglaublich. Also ich habe das Gefühl, und da ist der Kurier auch sehr gut mit Live-Events. Also wir haben die Romy jedes Jahr einer der größten Live-Events des Landes. Wir haben Freizeit Live in der Hofburg jetzt gehabt im Herbst. Also ich ziehe jetzt gerade mit meinem Buch durch die Lande, mit Kabarettisten aus dem Haus zum Teil, Dieter Schmäler jetzt mit Kari Hohenlohe. Das zieht wahnsinnig. Die Leute kommen, wollen sich auch unterhalten und das ist möglicherweise eine Schneise. Dann haben wir Newsletter, wir haben irrsinnig, also wir haben ein Dutzend verschiedene Newsletter, die müssen auch erst ökonomisiert werden, muss ich sagen. Wir haben einen eigenen Fernsehsender, sehr teurer Spaß. Trotzdem als 360-Grad-Medienhaus braucht man auch Bewegtbild, das finde ich ganz wichtig. Das müssen wir besser ökonomisieren noch. Wir haben auch eine eigene Video- und Social-Media-Abteilung. Also es ist sehr aufwendig mittlerweile, ein Medienhaus zu haben. Früher hat man eine Zeitung gemacht.
Ja.
Natürlich, da hat man weniger Tools gehabt. Ich habe begonnen, da gab es kein Handy und irgendwie nur eine Schreibmaschine. Das ist aus einer anderen Zeit. Da hat man wieder andere Herausforderungen. Aber jetzt ist es schon, man bespielt alle Medien und es wird trotzdem immer schwieriger, Geld zu verdienen. Das ist unsere große Herausforderung.
Also wir geben alles sehr, sehr gerne in die Shownotes, überall, wo wir Links, das mache ich immer gerne, reingeben können, damit man gleich direkt einsteigen kann in den Podcast, in diese tollen Formate, die Sie da zusätzlich
Mein
anbieten.
Salon Salomon ist zum Beispiel, das ist so ein Klassiker des Hauses. Er ist am Sonntag im Print, er ist Sonntagabend in der Kurier TV, er ist Samstag am Abend schon online angerechnet mit 10.000 weiteren Bildern und er wird als Podcast dann auch noch ausgespielt und ist auf YouTube. Also wir sind eigentlich sehr innovativ, dennoch ist es wahnsinnig hart,
Ja, das glaube
quasi
ich.
das
Da
zu
wollte ich nämlich
organisieren.
nochmal nachfragen, weil also Innovation, Kreativität, Transformation, gibt es da eine eigene Abteilung im Haus, die quasi wirklich drauf schaut, wie können wir unsere Marke nochmal ausbauen, wie können wir neue Formate generieren oder wird das pro Ressort oder Abteilung gemacht? Wie
Ja,
kann
wir
ich
haben
mir
ein
das?
Board, wo ich teilnehme. Also wir sind ein Board von, wie soll ich sagen, 7, 8 Leuten, die jede Woche zusammensitzen. Also der Führung der Spitzenkräfte, also von Vermarktung bis Geschäftsführung, Chefredaktion, Herausgeberin. Also wir versuchen aus uns heraus, zum Teil auch begleitet mit Beratern, neue Formate zu entwickeln.
Also ich frage deswegen, weil es ist immer spannend eben, wie generieren wir diese neuen Ideen, nicht? Also inwieweit schöpfe ich auch das Potenzial, das im Haus ist, aus? Also
Naja.
ich erlebe so oft, dass eben also ganz viel brach liegt, ja? Also dass man also immer noch also mit einem Top-Down-Führungsstil, also ich sage euch, oder man hat noch so den Anspruch, ich
Naja.
muss alles wissen und ich sage euch, was zu tun ist, anstatt dass ich wirklich die innovativsten oder die willigsten oder interessiertesten Köpfe zusammenholen und sagt, lasst uns einen Think Tank, einen Innovation Tank, wie auch immer machen
Ja,
und mal
machen wir
schauen.
wahrscheinlich momentan eh zu wenig. Kann durchaus sein, ja. Also das ist natürlich auch eine Führungsaufgabe, die Leute des Hauses zu motivieren, die kreativen Köpfe, damit sie Dinge auch irgendwie einbringen. Und also trotzdem haben wir sehr viele junge Leute auch in Führungspositionen. Also bei uns gibt es, finde ich, nicht so eine schlechte Personalentwicklung. Also Leute kriegen Chancen, um aufzusteigen. Wir haben unglaublich viele Frauen in Schlüsselfunktionen. Also wir haben zu meiner Chefredakteurszeit war jede zweite Ressortleitung, also wir haben zufällig ist einmal ausgerechnet mit einer Frau besetzt, weil wir zum Frauentag einmal geschaut haben, wie ist eigentlich unsere eigene Quote, da waren wir wirklich gut. Sind wir nach wie vor, also jetzt nicht nur in der Redaktion, sondern auch in anderen Bereichen, also die Online-Geschäftsführerin und so, also auch in technischen Bereichen. Wir haben wirklich sehr viele tolle, auch junge Frauen.
Toll. Na, also ich habe die Sandra Bayerl auch kennenlernen dürfen, ja, bis jetzt ein bisschen
großartig,
großartige
die erste
Energie
Mutter
auch.
steht in das Haus als Job-Business-Mutter und immer.
Ja, schön.
Und wird jetzt also auch in die Wirtschaft, also noch mehr dort einbringen. Also die ist auch eine der Top-Kräfte des Hauses auf jeden Fall.
Eben, weil Sie gesagt haben, also Ihre Aufgabe ist auch mehr strategisch zu arbeiten und eben auch diese Transformation zu begleiten. Das ist immer wieder eine Herausforderung. Ich darf ganz viele Organisationen weltweit begleiten und da wirklich auch eben das, was da ist, an Kreativität zu nutzen. Also ich erlebe das immer wieder, diese Räume zu öffnen, wo Begegnung stattfinden kann, wo Ideenaustausch stattfinden kann, wo man mutig gemeinsam eben den neuen Weg aufbereitet und dann geht, weil eben, so wie Sie sagen, da ist jetzt einiges vor Ihnen und ich glaube, also Menschen können extrem gut auch mit unpopulären oder halt mit schwierigen Nachrichten umgehen, solange sie informiert werden und Klarheit darüber haben. Ja, und ich glaube, wenn man Menschen sagt, Zahlen, Daten, Fakten, so schaut es im Augenblick aus, wir möchten dorthin, wie können wir es gemeinsam hinbekommen und da wirklich so das Ausschöpfen ist sicher.
Absolut. Ja, ist absolut richtig.
Es hat was auch mit, ich finde das, also ich komme ja aus meiner künstlerischen, obwohl ich ja Betriebswirtschaft und so studiert habe, aber ich merke so, diese Kreativität ist mir so ein Anliegen, so eben unterschiedlichste Zutaten, so wie auch beim Kochen, immer wieder zusammenzubringen. Das war schon immer, ich habe es geliebt, unterschiedliche Industrien zu verbinden, Hierarchien zu verbinden, also dieses Mischen, damit dann so ein Gesamtkunstwerk rauskommt.
Ja, wir haben ja auch einen starken Redakteursrat, also der dann auch bei uns dann einwirft, quasi in den Führungsgruppen und Dinge einfordert, was ich auch gut finde. Also, also ich gehe auch oft in den Newsroom und schaue, wie die Stimmung ist und rede mit Menschen natürlich.
Schön. Ja, das ist wichtig. Und dass die Sie auch sehen, weil auch das erlebe ich oft, dass Vorstände viel zu weit weg sind und dann, oder eben Herausgeber, Unternehmer, also Eigentümerinnen, dass die zu weit weg sind und Mitarbeiterinnen wollen gesehen werden. Ja? Und die wollen wissen, was ist mein Beitrag zum Gesamten? Warum ist meines wichtig? Und wenn es nur ist, dass es ein kleiner Aspekt ist, aber ohne dem das Gesamtkunstwerk auch dann nicht
erfolgreich wird. Naja, weil mir auch klar ist, dass das Haus natürlich schon sehr gefordert ist. Mhm. Also die Leute machen wahnsinnig viel. Also früher hat man einen Zeitungsartikel geschrieben, hat dafür vielleicht einen ganzen Tag Zeit gehabt. Jetzt macht man Social Media. Jetzt sitzt man oben auf einem Podium moderiert. Also die Leute, die Journalisten müssen ja viel vielseitiger sein als früher. Bleibt dann natürlich dann manches auf der Strecke. Auch manchmal muss man sagen, muss man schauen, dass man die Leute an den richtigen Stellen sitzen hat und ihre Kräfte richtig einsetzt.
Also Qualität,
Talente.
Dass die auch passt. Ja, genau. Ja, das glaube ich. Ja, das glaube ich, diese Schnelllebigkeit, die sie massiv trifft, also diese Veränderungen. Ja.
Dann machen wir ein bisschen Social Media und machen das online schnell und hauen wir das raus und könnte man, was weiß ich, also ja, und die Geschichte ist natürlich, da wird uns die KI auch zum Teil natürlich helfen, weil wir zum Beispiel bei Titelvorschlägen, Kürzungen, so ist die KI sehr gut, oder auch Zusammenfassungen zu generieren aus einer endlos langen Unterlage und so. Man muss natürlich trotzdem, wir haben eine eigene Statut jetzt auch dazu geschaffen, dass wir das immer menschlich auch nochmal kontrollieren, dass da kein super Blödsinn drin steht.
Genau, ich glaube, das ist das Wichtigste, weil also gegen künstliche Assistenzsysteme, die uns entlasten, wie Sie sagen, oder Zeit ersparen, ist exzellent. Genau. Aber, und das ist unser Vorteil auch, wenn wir schon mehr Erfahrung haben, wir müssen immer den letzten also Blick drauf haben und die Qualität sicherstellen. Ja. Und das ist das Gefährliche. Eine liebe Freundin von mir ist Professorin und auch in so einem KI-Rat drinnen und die ist keine große Freundin KI, weil sie wirklich gerade auch reinschauen, was heißt das für junge Menschen, für unsere generelle Weiterentwicklung, für Lernen. Ja, also wenn
da, ja, weil jeder nur mehr die KI als Tool benutzt und nichts mehr eigenkreativ macht.
Und oft glaubt, dass das die Wahrheit ist. Wir wissen, ChatGPT halluziniert bis zu 40%. Also Wahnsinn, ne? Also,
Na gut, es ist für uns, wenn man einen, was weiß ich, 70-seitigen Rechnungshofbericht hat, machen wir da eine Zusammenfassung. Da ist nicht so schlecht.
Herrlich, herrlich.
Ja. Das ist sehr super. Ja. Ja. Aber aus wirklich, also ich recherchiere nicht wirklich mit der KI, weil das. Dann tue ich noch meine altmodischen Methoden einsetzen.
Ja, wobei es, glaube ich, es kommt darauf an, welche. Also es gibt ja so viel, aber ChatGPT kennen halt die meisten. Ich mittlerweile arbeite viel
und so,
bei Plexity, ist ein bisschen besser. Ich habe jetzt viel mit Claude, das auch super gut und fasst wirklich toll zusammen. Ich lasse mir oft Bücher zusammenfassen. Ich liebe Bücher, aber ich kann sie nicht alle lesen.
Ja. Und aber sowas ist toll natürlich.
Ja, ja.
Na, für so Zusammenfassungen finde ich wirklich super. Ja. Mhm. Aber über Menschen recherchieren tue ich, also für meine Interviews eigentlich noch nicht. Ja.
Ich schon, ich mache beides. Also ich frage das Umfeld ein bisschen und schaue, was ich so finde an unterschiedlichen.
Ja, ja, das findet man natürlich über Google.
Ja.
Also
ach so, stimmt, ja, aber es ist ja auch.
Die ChatGPT fußt ja auch sehr auf Google.
Ja, ja. Jetzt haben Sie gesagt am Anfang, dass Sie keine Führungskräfteentwicklung hatten. Also Sie sind da quasi also von der Expertin zur Führungskraft ernannt worden und haben sich da Ihren Weg selbst geerdet, sage ich jetzt einmal, oder selbst entwickelt. Wie begleiten Sie heute Führungskräfte? Wenn Sie Potenzial sehen, wenn Menschen in verantwortungsvollere Positionen kommen, gibt es da bei Ihnen standardisierte Weiterentwicklungspfade?
Nein, wir haben jetzt, also damals waren die Personalabteilungen eigentlich auch noch nicht so wirklich toll, eigentlich sowas vorbereitet, Wahnsinn. Aber jetzt wird wirklich sehr viel an Führungskräfte-Seminaren noch angeboten, also von Externen. Und wenn wir sehen, dass es in den Abteilungen, weil das meldet uns ja zum Beispiel der Redakteursrat oder Betriebsrat, also wenn es irgendwie wirklich gibt, dann versuchen wir zu schauen, wo vielleicht ein Problem ist, dass man irgendwie die Führungskraft dann auch speziell nochmal schult in irgendwelchen speziellen Skills oder die ganze quasi Abteilung auf die Couch legt sozusagen. Also das hat sich schon besser entwickelt jetzt, finde ich, als es vor 20 Jahren war. Das ist nicht so schlecht, obwohl manches ist trotzdem, ich weiß nicht, manche Leute lernen manches nie, habe ich das Gefühl. Es ist eine gewisse Persönlichkeitsstruktur als Voraussetzung, muss wahrscheinlich trotzdem sein. Und manchmal fällt mir auch, also auch ich als Chefredakteurin habe dann sicher auch manche falsche Führungsentscheidung getroffen und manche Leute, die sich nicht so entwickelt haben, wie ich es erwartet habe, wo man dann halt auch ein bisschen enttäuscht wird. Also alles kann man dann auch nicht vorhersehen, was dann eintritt. Da muss man halt den Mut dann haben, manche Entscheidungen wieder zu revidieren. Das ist natürlich dann hart.
Ja, genau. Und manche warten halt Jahre, nicht? Und genau. Diese Jahre zerstören halt viel auch bei der bestehenden Mannschaft, ja, wenn da Menschen drinnen sind, die vielleicht nicht passen oder genau. So. Aber die Frage ist, glaube ich, immer, das Eingangsstatement, was Sie jetzt gerade gesagt haben, woran liegt es denn? Ich sehe mich ja immer so als Menschen- und Organisationsforscherin, ich bin ja fasziniert von Systemen und Menschen. Aber woran liegt es? Was ist die Ursache dessen, dass es so ist? Liegt es am Wollen, am Können, am Dürfen? Also, und wenn es am Wollen liegt, dann ist es am schwierigsten. Ja? Also wenn Menschen, wenn sie beim Können, kann ich noch ansetzen und versuchen, wenn ich da irgendwann drauf komme, na, das geht vielleicht nicht so, dann darf man auch Entscheidungen treffen. Und das Dürfen kommt von den Rahmenbedingungen. Dürfen Menschen sich wirklich, also dürfen sie Fehler machen? Dürfen sie so sein?
Ja, da vielleicht Fehler machen. Also wir sind ein tägliches Tagesgeschäft, ab und zu, wo gehobelt wird. Ja. Späne natürlich schon. Also deswegen wird jetzt niemand gleich einen Kopf kürzer gemacht, wenn einmal irgendwas passiert. Aber wenn es öfters passiert,
muss man hinschauen. Ja, absolut. Ja, was finde ich schön, weil das ist auch eben psychologische Sicherheit, da reden ja viele drüber, ist ganz wichtig, dass Menschen eben wissen, ich kann ja Fehler machen und es passiert nicht gleich etwas. Und psychologische Sicherheit wiederum hat viel mit Klarheit zu tun. Ja? Also was unterstützen, fördern wir, was geht auch nicht. Ja?
Genau.
Jetzt sind Sie ja sehr viel mit unterschiedlichsten Unternehmen, Unternehmerinnen auch zusammen immer wieder. Was erleben Sie im Augenblick oder gibt es irgendwelche Muster, die Sie gerade wahrnehmen, die Organisationen betreffen? Also irgendwie eben natürlich Automatisierung, künstliche Intelligenz, aber gibt es sonst irgendwas, wo Sie sagen, das zieht sich im Augenblick durch unterschiedlichste Organisationen, was Top-Führungskräfte beschäftigt, was Sie wahrscheinlich mitnehmen auch in 2026?
Also was ich jetzt im Moment schon erlebe, und ich rede wirklich viel mit CEOs, dass es schon eine leichte Depression gibt. Also leicht ist gut, also dass man das Gefühl hat, denn der Standort geht womöglich wirklich den Bach runter. Es müssten ganz große Reformen sein, die aber nicht passieren. Irrsinniger Frust mit der Politik dadurch, auch Frust auch mit den Medien. Es gibt eine Glaubwürdigkeitskrise natürlich der Medien in einer Art Parallelschwung mit der Politik, was natürlich für beides schwierig ist und beides auch ein bisschen lähmt. Und so ein bisschen ein Gefühl, es gibt noch immer kein Licht am Ende des Tunnels. Also es gibt eine schwere Verunsicherung, finde ich, in alle Unternehmen. Alle ziehen auch die Mitarbeiter den Kopf ein, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Darum gibt es auch dieses Angstsparen. Es liegen ja 300 Milliarden, unfassbare Mengen an Geld auf Privatkonten, die man sicherheitshalber mal nicht investiert, was wiederum den Teufelskreislauf verstärkt, dass wir eine Wirtschaftskrise haben. Also ich glaube, aus dieser Spirale muss man irgendwie raus. Aber es ist auch für mich als Medium oder für mich als Leitartiklerin schwierig, im Moment Optimismus zu verbreiten. Ich glaube, wir brauchen alle miteinander in Österreich wieder mehr Optimismus, dass es schon gut weitergehen wird, dass wir super Unternehmen haben, super gut ausgebildete Mitarbeiter. Und dass Österreich ein Standort ist, der schon Zukunft haben kann. Aber dafür müssen wir natürlich, glaube ich auch immer wieder, irgendwie auch wieder mehr in eine Leistungsgesellschaft kommen. Das ist ein Thema, das ich immer wieder schreibe und darum kriege ich ja immer wieder so viel Watschen. Das will man ungern hören in Österreich. Und von einer Frau geschrieben noch viel weniger als von einem Mann.
Ja, aber dann sind Sie wahrscheinlich die Streberin. Also.
Ja, oder die Neoliberale und was weiß ich. Ja, das ist alles, das höre ich ganz oft. Sie, die abgehobene Neoliberale, Blödsinn. Das reicht ja, wenn alle Viertelgabe finden.
Ja, genau, richtig, genau. Da habe ich, also dazu sage ich immer wieder, habe ich einmal bei LinkedIn, ich habe eine Hütte am Alpen in der Steiermark und war in der Hütte, in der Dusche, habe immer so Erkenntnisse. Und habe mir gedacht, ich halte das nicht mehr aus, diese ganzen sozialen Medien, die sagen, arbeite mit mir 3 Wochen und du bist Millionärin und bla bla bla.
Genau.
Und dann habe ich geschrieben, stop telling Bullshit, habe über 1,2 Millionen Aufrufe gehabt bei dem Artikel, weil ich mir gedacht habe, na, das geht nicht. Wenn wir was erreichen wollen, wenn wir fortschrittlich sein wollen, wenn wir Transformation vorne dabei sein wollen und nicht hinten, dann müssen wir investieren. Zeit, Energie.
Ja, ich glaube, da ist es auch durchaus heilsam, mal nach Asien zu fahren, wo eine ganz andere, also ich meine, ich möchte jetzt nicht in Asien leben, aber das wirkt viel moderner, viel zielstrebiger, viel leistungsbewusster. Also wir sind schon auf einem recht saturierten Kontinent.
Ja, und das schon ewig. Also ich kann mich erinnern, ich habe 1996 bei IBM zu arbeiten begonnen, war ganz viel in Osteuropa unterwegs.
Ja.
Und damals haben wir schon gedacht, Wahnsinn, das Engagement,
genau,
die Lernbereitschaft, der,
genau,
Wille dieser Leute, die haben alle 3, 4 Sprachen mindestens,
ja,
gesprochen,
genau,
alle Ausbildungen, universitär,
genau,
und so weiter. Und das ist ganz selbstverständlich, dass ich was investieren muss, wenn ich etwas erreichen will. Und also ich bin da, ich arbeite mit Philipp Madadana manchmal, den Sie vielleicht
Ja,
kennen.
cooler
Und
Typ, ja.
Der ist ja, also da sind wir uns sehr ähnlich. Auch dieses, ohne Einsatz wird sich's nicht ausgehen, ja. Und
Ja.
Ich unterrichte an der Uni auch ganz viel und rede viel auch mit den Studenten, wenn die dann auch sagen, so eben mit den 4-Tage-Woche. Und ich denke mal, das wird sich auf Dauer nicht ausgehen für uns alle, ja.
Das kann sich nicht ausgehen und da muss schon ein Ruck durch die Gesellschaft gehen.
Ja, und also mit dem Optimismus bin ich bei Ihnen. Also ich glaube, Zuversicht ist ganz wichtig, auch für Führungskräfte und auch, wenn wir es selber gerade noch nicht glauben, besser dorthin die Aufmerksamkeit zu richten,
genau,
weil es kostet die gleiche Energie, ob ich negativ oder positiv denke,
genau,
aber das Positive hat einen anderen Unterschied. Also,
ja, natürlich. Und dann kann man, also eine negativ pessimistische Führungskraft, das geht ja gar nicht, weil das setzt sich ja dann durch das ganze Haus fort.
So ist es, genau. Genauso Krisen zwischen 2 Top-Führungskräften geht auch nicht, weil das spiegelt sich wieder im Rest der Organisation.
Genau.
Aber was können vielleicht da als letzte Frage auch inhaltlich, bevor ich Ihnen meine 5 Fragen stelle, was können Medien dazu beitragen, diesen Optimismus zu verstärken?
Also ich habe als Chefredakteurin die gute Nachricht zum Tag geschaffen. Für das hasst mich wahrscheinlich die ganze Redaktion bis heute, weil die ist am schwersten zu finden. Also wir sind natürlich schon umgeben in einer Flut von schlechten Nachrichten, was auch mit an der Medienkrise mit tut, weil es eine News Avoidance, sagt man, eine Nachrichtenvermeidung mittlerweile gibt, weil die Leute gehört haben, why?
Ja, na, ich habe aufgehört, Zeitungen zu lesen, muss ich ehrlich sagen, weil man dachte, den Schrott.
Eine negative,
ja.
Also darum bin ich auch eine Vertreterin, war ich auch immer schon vor der großen Wirtschaftskrise, jetzt des konstruktiven Journalismus, dass man schaut, nicht nur Probleme aufzeigen, sondern auch überlegen, welche Lösungen es geben kann. Das finde ich eine ganz wichtige Aufgabe des Journalismus und schon auch hinschauen, was es Gutes gibt. Es ist leider so, dass vielleicht nicht nur in Österreich, aber in Österreich speziell ist Schadenfreude eine ganz eine hohe Motivation. Also wir haben zum Beispiel, wir schreiben immer wieder über große Firmen, über Firmenpleiten, nicht nur über große, sondern über kleine, die haben die größten Klickraten im Internet, was natürlich schrecklich ist. Und da bin ich ja immer wieder hinterher gewesen, hinter unserer Wirtschaftsredaktion, so, ja, bitte auch gute Nachrichten, weil es gibt ganz viele tolle, wir haben so viele Hidden Champions in Österreich, Wahnsinn. Also gerade wenn man, ich bin dann oft mit Wirtschaftsdelegationen im Ausland gefahren und da denkt man sich dann, aha, die Vorarlberger Firma Küchenbeschläge Blum, die sind Weltmarktführer. Habe ich vorher in Österreich eigentlich nicht gewusst und im Ausland ist mir erst aufgefallen, die Hutfirma Mühlbacher, also Mühlbauer. Also ist mir in Japan aufgefallen, dass der total cool ist und Brad Pitt seine Hütte trägt. Oft muss man ins Ausland fahren, um den Wert des österreichischen Standortes und der österreichischen Unternehmen und Mitarbeiter zu sehen.
Ja, unter dem leide ich auch manchmal, muss ich sagen. Ich habe in Berkeley meinen Doktor begonnen, also und Kalifornien auch damals und heute auch noch Silicon Valley. Ist wirklich so, man freut sich füreinander, man freut sich für den Erfolg, wenn jemand auch jetzt, sagen wir, das Geschäft verliert und dann neu startet, sagt man nicht, na, der oder die wird es eh nie schaffen, sondern es ist wirklich so eines, wow, super, du machst das noch einmal. Also da ist so ermutigend,
genau,
etwas Ermutigendes.
Das schätze ich wahnsinnig an den Amerikanern.
Ja.
Und ich habe auch immer wieder der Redaktion auch gesagt, wir wollen keine Häme. Also ich will keine Häme, nicht aus politischen Artikeln, weil das ist wirklich ein schleichendes, demokratiezersetzendes Gift. Wenn wir auch die Politiker immer schlecht machen, dann werden wir irgendwann einmal ein Ende und auch nur mehr untermittelprächtige Politiker finden.
Na, da bin ich also zu 1000% bei Ihnen. Ich mag das überhaupt nicht. Ich mag dieses Miteinander wachsen, miteinander, also sich aneinander erfreuen. Was gibt Schöneres? Genau. Ja? Aber es ist schon ein bisschen so, ich sage das oft auch bei meinen Kunden, der Wiener, vor allem Wiener Vorwaschgang ist jammern. Ja, also zuerst stimmt. Jammern wir mal und dann wollen wir mal schimpfen über andere und dann kommen wir eh in die Gänge. Und das ist schade. Also was, wenn wir gleich in die Gänge kommen? Ja? Und dann kann man ruhig durchaus kritisch hinschauen. Ich bin eine große Freundin von kritisch hinschauen, kontroversiell diskutieren.
Nein, das österreichische Wesen ist dann oft, das merke ich im Umgang, weil ich ja jahrzehntelang Politikjournalistin war, wenn man einem Politiker begegnet, buckelt man total vor ihm und am Stammtisch tut man ihm dann die Hackeln ins Kreuz werfen. Ja, das ist so unsympathisch. Ja. Also ich finde, da müssen wir eine bessere Balance finden in der Gesellschaft.
Also frage ich noch einmal, was könnte der Kurier dazu beitragen?
Eben konstruktiven Journalismus, wirklich auch mittragen, Lösungen zu bieten, also auch mit Experten und Expertinnen gemeinsam, also darum haben wir auch unsere Gastkommentare immer, zu sagen, also wir haben jetzt ein riesiges Budgetloch, aber wie kommen wir da wieder raus? Wir haben eine große Wirtschaftskrise, Inflation, Teuerung. Welche Lösungen gibt es, damit man irgendwann einmal am Ende des Tages dann auch wieder einen besseren Status hier haben, also was anderes und schon auch berichten darüber, was es Gutes gibt. Es gibt sehr viel Gutes, ja. Also ich bemühe mich immer wieder, aber das ist schon in die DNA des Journalisten ist natürlich irgendwie immer aufzeigen, wo die Probleme sind, wo es hakt und wenn man dann, ich habe mich immer wieder auch darum bemüht, dass man eben Vorzeigebeispiele oder auch einmal sagt, das hat die Politik aber nicht schlecht gemacht. Und da muss man dann aufpassen, dass man die Journalistin oder den Journalisten, der das schreibt, dann nicht sagt, wow, du bist ja der Büttel der Regierung, wieso schreibst du das? Also nur, immer nur negativ herumkeppeln, das macht guten Journalismus nicht aus.
Nein, nein, ich glaube, es ist genau das Gegenteil, auch dieses andere eben groß sein zu lassen, ja, weil wenn ich mich über andere freue oder das respektiere, das reicht ja schon, respektiere und wertschätze, genau. Ja, das macht ja etwas, ja, im Miteinander auch, ja. Aber das ist halt auch, das erleben wir in der Politik oft, es geht nicht um das Gemeinwohl, also ich erlebe so nicht manchmal um das Gemeinwohl, sondern um das gegenseitige Verhindern. Ja. Und ich finde das, also das mag ich
gar nicht. Wir müssen der Politik natürlich als Medien auf die Finger schauen, das ist überhaupt keine Frage, aber wir müssen auch hinschauen, ob nicht Dinge auch positiv sind. Oder wird jemand 10 Jahre durch die Gasse gejagt, weil er irgendwie angeklagt wird oder verdächtigt wird. Und wenn er dann freigesprochen wird, dann ist es ein Einspalter. Ne? Davor waren viele, viele Blattaufmacher und die Leute sind zu Tode gehetzt. Das ist natürlich auch eine negative Entwicklung.
Ja, das ist wieder so, wie es unser Menschenbild, wie gehen wir miteinander um und ja.
Ja, da müssen wir, glaube ich, generell, also es ist nicht nur eine Sache der Medien, auch der sozialen Medien, also diese Grundaggression, die da ist, also zum Teil in der feigen Anonymität, das ist wirklich ganz schlecht und das macht auch eine schlechte Stimmung.
Ja, feige Anonymität, da bin ich bei Ihnen, das geht auch gar nicht und deswegen finde ich es großartig, wie Sie am Anfang gesagt haben, dass Sie da auch aufstehen und dass Sie da Grenzen setzen, das ist so wichtig. Und da kann ich alle auch nur ermutigen, das überall zu machen, egal ob in einer Firma, wenn ich merke, da passieren Dinge, die sind nicht in Ordnung, also dieses Aufzeigen, Grenzen aufzeigen, Haltung zeigen, ja. Ach, schön. Danke, dass Sie das alles mit mir und meinen Hörern und Hörerinnen teilen. Am Ende in meinem Podcast gibt es immer 5 Fragen, sind immer die gleichen und die darf ich auch Ihnen stellen. Die erste Frage, wer oder wie sind Sie, wenn keiner zusieht?
Wenn keiner zusieht, bin ich eigentlich wie immer nur in Jeans und barfuß und stehe in der Küche und koche für Family and Friends.
Was kochen Sie am liebsten? Was sind so?
Na, ich habe seit vielen Jahren auf Facebook unter Hashtag Cake News stelle ich meine hübschesten und besten Kuchen- und Tortenrezepte aus. Und daraus haben sich dann auch meine Bücher entwickelt. Aber ich bekoche gern große Runden und bin auch gern Gastgeberin, wo ich schaue, wer würde zusammenpassen, wen neuen dazu. Schön. Und als Journalistin begegnen mir immer wieder neue Menschen und die gruppiere ich dann immer wieder neu und das finde ich spannend und lustig. Also ich koche nicht nur gern, ich stelle auch gern Gruppen zusammen.
Und ich bewundere es immer so, wenn Frauen, so wie Sie, die so zart sind, dann eben ihr nicht gern kochen, Torten und so weiter. Wie geht das? Also,
ja, statt in der Küche stehen, statt am Sofa liegen
natürlich. Toll, wirklich toll.
Also ich habe dafür kein Netflix-Abo, ich schaue überhaupt keine Serien, ich kenne keine einzige Serie, weil das ist meine
Freizeit. Ja, das ist Ihr Ausgleich, ja. Schön. Zweite Frage, wo haben Sie sich heute am lebendigsten gefühlt?
Ich fühle mich immer dort am lebendigsten, wo viele Leute sind. Und das war heute, weil ich ja noch keine Gäste bekochen konnte, weil ich in der Arbeit bin, der Newsroom. Ich liebe den Newsroom, diese Hektik, diese Spannung, diese vielen Leute. Und darum bin ich, auch wenn ich jetzt als Herausgeberin nicht mehr operativ bin, gehe ich jeden Tag in den Newsroom.
Und kochen Sie heute noch für Gäste?
Naja, unter der Woche tue ich mir manchmal schwer, weil
Ja,
ich jeden Abend irgendwo
naja,
bin.
das, ja, das verstehe ich. Das ist
Aber ich bin natürlich dadurch, dass ich viel einlade, auch selber oft eingeladen. Also ich gehe heute auf ein Geburtstagsfest.
schön, schön. Dritte Frage: Mit welchem Lied oder Liederin, die können lebendig, tot oder fiktiv sein, würden Sie gern mal arbeiten?
Also mich hätte schon fasziniert die Maggie Thatcher, weil ich fand es auch interessant, wie sie dann als böse Hexe noch gebrandmarkt worden ist nach ihrem Tod. Ich finde, sie war unfassbar entschlossen, unfassbar hart, aber das hat sie wahrscheinlich auch sein müssen. Also ich hätte sie gerne einen Tag live erlebt. Oder
Ja,
interviewt zumindest.
spannend, spannend. Vierte Frage: Gibt es irgendein Lieblingsbuch, ein Zitat oder einen Film, der oder das Sie schon länger begleitet? Und wenn ja, warum?
Mein definitiver Lieblingsfilm ist Wag the Dog, weil der eine Polit-Satire ist, die so unglaublich nah an der Realität ist und so großartig, auch großartig gespielt ist. Ich liebe diesen Film.
Darf ich fragen, wer der Schauspieler ist?
Dustin Hoffmann zum Beispiel.
Ah, das, ah.
Ja, ist ein super Film.
Wag the
Es
Dog.
ist ja ein, es simuliert einen politischen Alltag, wo etwas erfunden wird, damit es von einem Skandal des Präsidenten abgelenkt wird. Es wird ein kleiner Krieg erfunden, um einen Skandal, also eine Sexaffäre
Ja, na,
eines
das kennen wir eh gerade ein
Präsidenten.
bisschen, oder? Also
Ja, aber
das.
es war interessant, weil es war vor, es ist ein alter Film
Ja.
eigentlich, es war vor der Lewinsky-Affäre von Bill Clinton und es ist, man schaut sich den Film an und denkt man, sie war irgendwie prophetisch. Und er ist auch noch total lustig.
Ja, den schaue ich mal an. Kannte ich
Unbedingt,
nicht.
das ist
Wag the
super.
Dog. Letzte Frage. Jetzt einmal von den 5 Fragen, dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Letzte Frage. Angenommen, Sie werden in ein Stadion eingeladen. Dort warten 50.000 Menschen nur auf Sie, weil die verehren Sie, die finden Sie großartig, die wollen von Ihnen lernen. Und Sie haben jetzt die Chance, diesen 50.000 Menschen etwas mitzugeben. Was möchten Sie ihnen mitgeben?
Also ich würde quasi abgehend auch von meinem eigenen Leben sagen, nur eine Null hat keine Ecken und Kanten. Also schon auch authentisch sein und Ecken und Kanten zeigen.
Ja, ganz wichtig, weil dann bin ich ja angreifbar, nicht?
Genau.
Da wird's.
Also man ist angreifbar, man gewinnt auch Profil dadurch.
Vielen lieben Dank. Also vielen lieben Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für
Gerne.
mich und meine Hörer und Hörerinnen. Und vielleicht trotzdem noch einmal, weil mich das selbst immer so beschäftigt. Was glauben Sie, können Führungskräfte dazu beitragen, dass dieser Optimismus sich mehr ausbreitet in unserem Land, diese Zuversicht?
Ich glaube, man muss schon, also wir alle sind da gefordert, einen genaueren Blick dorthin zu werfen, was gut ist in diesem Land. Und es ist ja wirklich sehr gut. Also wir haben eines der besten Sozialsysteme der Welt. Wenn wir das halten wollen, müssen wir irgendwie fleißiger werden. Ich würde mir 5% Amerika wünschen, während Amerika wahrscheinlich 10% Europa brauchen würde momentan. Wir haben noch immer die Chance, in diesem globalen Wettbewerb, in dem wir uns gewinnen, uns gut zu schlagen, weil wir eine Kreativität und Innovationsfreude noch immer haben, weil wir nicht uniform sind, wie die Asiaten das oft sind. Aber trotzdem glaube ich, wir müssen uns jetzt in Zukunft oder in nächster Zukunft sehr anstrengen. Also das, glaube ich, das positive Sehen, trotzdem zu wissen, dass man sich anstrengen muss, ich glaube, diese zwei Komponenten wären ganz wichtig.
Danke. Ja, also das glaube ich total. Ich habe vor, glaube, es ist schon 3 Jahre gehabt, den Michael Zettler mal von Accenture
Klasse,
auch im
vorher.
Podcast gehabt und der damals schon gesagt hat, dass wir auch ein bisschen Schnarchnasen, also ich meine Interpretation, wie sie Schnarchnasen sind, was eben Innovation und auch KI und so weiter, Digitalisierung, Automatisierung betrifft. Also das passt total schön auch zu dem, was Sie sagen. Ja, und das allerletzte Wort gehört auch Ihnen. Was möchten Sie noch mitgeben?
Aber ich glaube, wir haben eh alles gesagt, was zu sagen ist. Also ein bisschen mehr Optimismus, ein bisschen weniger jammern, ein bisschen freudvoller sein. Und die Arbeit nicht nur als Last empfinden, das war wichtig.
Vielen lieben Dank, Frau Dr. Salomon. Wirklich eine Freude. Also wie von mir sitzt wirklich eine Frau, die strahlt. Es ist eine Freude, wirklich Sie anzuschauen und Ihre Energie
Kann
zu
ich nur
spüren.
zurückgeben.
Danke. Ihre Energie zu spüren, die wirklich sich einen großen Unterschied hier im Haus macht. Also die Stimmen kamen ja auch aus dem Haus, die ich vorgelesen habe am Anfang. Also vielen Dank dafür. Und wenn du meinen Podcast magst, dann freue ich mich natürlich, wenn du ihn weiterempfehlst, wenn du ihn bewertest und auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe!